Hallo an alle. Vor einiger Zeit habe ich mal über Gemeinschaft mit Gott gepredigt. Diesmal habe ich es überschrieben, Gemeinschaft mit wem auch immer. Und ich erzähle euch was von meiner Fortbildungsreise. Tendenziell bin ich da nämlich eher schüchtern, auch wenn man mir das nicht so glaubt. Und ich stand aber einem der Get-Together, so nennt man das, so man kommt zusammen und redet halt mal nicht über das Fachliche. Da stand ich da so ein bisschen in der Ecke und hielt mich an meinem Glas fest. Und dann kam die Langzeitvorsitzende unserer Berufsorganisation auf mich zu und fragte mich, wer ich denn eigentlich sei und warum ich da eigentlich so allein herumstehen würde. Das seien doch alles lauter nette Leute. Und die allein herumstehenden seien doch irgendwie doof für die, die sich da schon so nett unterhalten würden. Nur Mut. Neudeutsch nennt man das, glaube ich, Nudging. Es hat mich sozusagen in die richtige Richtung schubsen wollen. Wie sollte ich da reagieren? Also die Dame hat mir nichts zu sagen. Ist klar, ja? Nichts. Sollte ich das ignorieren? Sollte ich beleidigt sein? Das geht sie doch gar nichts an. Hätte ich das sagen sollen? Aber die war total nett, ja? Sie meinte es ja nur gut. Sollte ich wortlos gehen? Naja, also ich versuchte es halt humorvoll, nicht? Ich lächelte breit und tat so, als wäre ich ihr Untergebener. Und als würde sie mir Anweisungen geben dürfen. Und ich sagte, jawohl, wie Sie meinen, wird sofort erledigt. Und stürzte mich ins Getümmel und machte Smalltalk, wie alle anderen auch. Frischte alte Bekanntschaften auf, lernte neue Leute kennen und so weiter und so weiter. Und ich merkte, ich werde beobachtet. Ich werde beobachtet. Und ich schaute auf und sah diese Präsidentin. Die machte beide Daumen hoch. Was ich entsprechend beantwortete mit beide Daumen hoch. Und für den Rest des Kongresses haben wir das häufiger mal gemacht. Wenn sie mich irgendwie mit wem sprechen sah, dann machte sie beide Daumen hoch. Und ich auch. So. Und wenn ich mal alleine gelangweilt herumstand, dachte ich, oh weia, hoffentlich sieht sie mich jetzt nicht. Also, so viel zum Thema Fortbildungsreise. Heute geht es so um Gemeinschaft. Gemeinschaft haben, zu zweit oder auch zu mehreren. Und natürlich in der Gemeinde. Wie es geht, was uns trennt und wie man das vielleicht lassen kann. Das, oder zurückdrängen kann, dieses, was uns trennt. Mensch braucht Mensch. Es gibt ein berühmtes Theaterstück in Deutschland, das Wilhelm Tell von Friedrich Schiller. Und da heißt es, soweit ich mich erinnere, ich habe es nicht extra nachgelesen, der Starke ist am stärksten allein. Stimmt's? Der Lehrer im Raum. Danke. Gut. Also das mag sein, dass der Starke am stärksten allein ist, aber was hat er davon? Das ist doch doof, nicht? Niemand ist eine Insel, niemand ist ein Felsen. Ertragen lässt sich vieles, auch allein sein, aber es schmerzt. Ist doch doof. Viele Menschen blühen, oder nein, alle Menschen blühen auf in der optimalen Gemeinschaft. In der für sie optimalen Situation, der optimalen Gemeinschaft mit dem optimalen anderen Menschen blühen alle auf. Wenn sie das Thema interessiert, der Wein schmeckt oder so, wenn ihnen zugehört wird, wenn ihnen der Hund oder die Katze zuhört, auch Gemeinschaft, ja, wenn man gemeinsam einen schönen Anblick genießen kann oder was auch immer, wenn Verständnis da ist, wenn einen das Thema interessiert. Häufig entwickelt sich so etwas langsam, manchmal aber auch plötzlich. Man spricht da ja davon, dass das Eis gebrochen wird, plötzlich. Oder das Eis kann langsam abschmelzen, das dauert dann länger. Das ist eigentlich klar, aber ein Beispiel vielleicht. Stellt euch vor, ihr habt einen Autoschrauber, der am liebsten alleine an seinem Fiat 126 schraubt, damit das Ding noch die nächsten 50 Jahre hält. Stellt euch mal vor, dieser Einzelgänger trifft auf jemanden, der auch Fiat-Fan ist. Ja. Plötzlich ist doch Gemeinschaft da. Plötzlich können die fachsimpeln, auch wenn sie sonst gern allein sind oder so, köstlich Konversationen treiben, fachsimpeln, Spaß haben. Wenn man natürlich festgelegt ist auf eine ganz bestimmte Art der Gemeinschaft, sind diese Momente des Gleichklangs wahrscheinlich relativ selten. Denn wie viele Fans von 50 Jahre alten Fiats trefft ihr? Also das ist ja selten. Aber sie sind möglich und keiner will immer allein sein. Das glaube ich keinem. Viele von uns durften das schon mal erleben, dass man plötzlich unerwartet einen gläubigen Menschen trifft. Und das ist super. Im Alltag plötzlich ist da noch jemand, der Bescheid weiß, wo man sich einfach verstanden fühlt, dank dem Herrn für solche Momente. Ansonsten gibt es halt viel Ablenkung, damit man das nicht so spüren muss, dass man allein ist. Die Werbewirtschaft hilft da sehr. So ist es auch bei der Sinnsuche. Entweder man findet Gott oder halt irgendeinen blöden Ersatz, nicht wahr? Also wir sind von Gott gebaut für die Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Gut. In der Bibel gibt es jetzt ein paar Beispiele für so etwas. Ich nehme mal Prediger 4, Verse 9 bis 12. So. Kennt ihr. Zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreißen. Das klingt sehr geschäftsmäßig, ne? Also man kriegt, das ist irgendwie vorteilhaft so. Aber der Autor, vielleicht König Salomo, der hatte halt alles, was er braucht und sagte, also es wäre schon schön, wenn man den einen Menschen hat, auf den man sich verlassen kann. Der einem hilft, wenn man gefallen ist. Oder wenn einem kalt ist. Noch mehr wird in diese Richtung argumentiert im Hoheslied. Da kann ich nicht zu viel draus zitieren, aber ein Vers vielleicht. Hoheslied 5, Vers 16. Sein Gaumen ist Süßigkeit und alles an ihm ist begehrenswert. Das ist mein Geliebter und das mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Ja, das ist ein sehr ungewöhnliches Buch in der Bibel. Ja. Es geht offensichtlich um ein Liebespaar, also in erster Näherung auf jeden Fall. Und nicht nur das, es redet das Liebespaar, wie hier, die Dame. Und sie ist ganz begeistert von ihrem Mann, nennt ihn Geliebten, aber halt auch im gleichen Atemzug nennt sie ihn Freund. Damit kommen wir zum Thema Kommunikation. Austausch. Dann kann Sympathie entstehen. Dann kann man Freund sein, wenn man sich kennt. Ohne das geht es natürlich nicht. Dann bleibt Distanz und Vorsicht. Man weiß ja nicht, was einem sonst noch alles passiert. Ihr wisst auch, dass es die Möglichkeit gibt von einer Ehe zwischen zwei Menschen ohne Kommunikation. Ehe führen geht vielleicht, aber toll ist das nicht. Wünschenswert ist das nicht. Und soweit ich weiß, ist Eheberatung hauptsächlich Kommunikationstraining, damit die Leute wieder ins Gespräch kommen. wie rede ich, damit mein bei meinem Partner das ankommt, was ich eigentlich sagen wollte. Der Rest findet sich. Kurzum, dein Ehepartner sollte auch dein Freund sein. Und das war natürlich eine super Vorbereitung für den nächsten Teil, Freundschaft. Ein super Beispiel dafür haben wir in 1. Samuel 18. Wer sich auskennt, weiß Bescheid. Jonathan und David. Ich lese mal die Verse 1. Samuel 18, 1, 3 und 4. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Vers 3. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David. Und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Beispielhaft. Ein Beispiel für eine fantastische Beziehung, die da beginnt. Sie schlossen einen Bund, sie hatten ein festes Fundament. Sie tauschen sogar die Kleider. Der Prinz verschenkt seine Rüstung. Das ist sehr großzügig und ein deutliches Zeichen und auch öffentlich. Konnte ja jeder andere sehen. Also das war kein laues Yo, ganz nett und lass dich mal wieder blicken oder so, sondern keine coole Distanz, um sich selbst zu schützen, sondern Freunde fürs Leben. Besitz und Macht waren kein Hindernis. Weder war sich der Prinz zu fein, noch David zu ängstlich. Und das Ganze bewährt sich aber erstmal über die Zeit und zweitens, wenn es Probleme gibt. Und dafür können wir halt auch weiterlesen, dann im 5. Kapitel weiter, 1. Samuel 23, Verse 16 bis 18. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. David blieb in Horesha, Jonathan aber kehrte nach Hause zurück. Welch eine Freundschaft. Und zwar jetzt bewährt unter sehr, sehr schlechten Umständen. Welch ein Freund, dieser Jonathan. Er hilft David gegen den eigenen, inzwischen unweisen, unbelehrbaren Vater. Jonathan macht das auf Kosten seiner eigenen Karriere und spricht David gut zu. In gewisser Weise entpuppt er sich als Prophet, aber nicht ganz. Nicht ganz, denn er war niemals der Zweite hinter David. Er ist vorher gestorben. Das Königtum Davids ist also ein Produkt dieser Beziehung. Oder auch eine dieser Beziehung mit dem Kronprinzen. Was man alles erreichen kann, wenn Menschen sich gut verstehen. Kein Neid. Wenn Menschen vor Gott vertrauensvoll zusammenarbeiten, dann wird alles gut. Oder vieles. Oder zumindest das Wichtigste. Kurz zum Thema Neid. Das ist ja genau das, was das Problem war. Saul, der König Saul, war neidisch auf David. In jeder Hinsicht. Und Neid schlug dann um in Hass. Und Angst, alles zu verlieren, führte zu Verbrechen und Vertreibung und viele Opfer und letztendlich dem eigenen Tod. Und unendlicher Schande. Wie peinlich. Wie schade. jetzt machen wir aus irgendwelchen Gründen einen Schwenk zu Gruppen. Die Welt und wir. In der Welt, da braucht man ein Korsett an Regeln. Verfahrensregeln. Und zwar auf allen Ebenen. In Bremen wie in Brüssel. Schön, ne? So BB. Bremen und Brüssel. Da braucht man überall Verfahrensregeln für das öffentliche Leben. Und das ist viel komplizierter als diese einfache Freundschaft zwischen Jonathan und David. Aber gesellschaftlich viel sicherer. Ihr habt von Gesellschaften gehört, wo es immer nur darum geht, dass irgendwie Männer sich irgendwie treffen und sagen, yo, yo, und wieder auseinandergehen. Schön, wenn das klappt. Ja. Aber insgesamt ist mir unsere Demokratie lieber, muss ich sagen. Und selbst wenn man innerhalb einer Demokratie als Politiker oder Politikerin arbeitet, ist es gut, wenn die Leute einen guten Draht zueinander finden. Wenn sie alles immer nur so machen, dass sie sich hassen bis aufs Blut, aber sie verhalten sich entsprechend der Regel, geht auch. Aber besser funktioniert es, wenn man einen guten Draht zueinander hat. Deswegen ein leichter Schwenk zurück zur Arbeitswelt. Ein Projekt. Ihr wollt neue Abläufe in eure Abteilung bringen. Eine Sitzung jagt die nächste. Alle fügen sich anscheinend den Wünschen des Vorgesetzten. Und der bist du. Du bist jetzt die Vorgesetzte der Vorgesetzte. Vorsitzende? Naja. Alle fügen sich und sagen, ja, natürlich, ich mache es. Ich komme früher, ich schreibe alles auf, was ich tue. Ich mache immer den Haken, nachdem ich es getan habe und so weiter. Ihr habt irgendein Projekt, das muss so durchgezogen werden. Und alles verläuft im Sand. Denn der innere Widerstand ist einfach zu groß. Die Trägheit ist auf Dauer unüberwindlich. Die Mitarbeiter sind nämlich nicht mit dem Herzen dabei. Sie sagen, yo, yo, schon wieder eine tolle neue Sitzung. Ja, ich werde alles anders machen als bisher. Und nach einiger Zeit tun sie es nicht. Ich war mal auf einer Fortbildung, eine andere, und da ging es darum, wie man Abteilungen führt. Und der Tipp an uns war, investieren Sie erstmal ganz viel in der Bierwährung. Das ist jetzt keine Werbung für Alkoholismus oder so, sondern was er sagen wollte war, machen Sie Feste, feiern Sie Geburtstage, ja? Sorgen Sie dafür, dass die Leute sich kennenlernen und Sie kennenlernen. Ja? Wenn die Vertrauen haben zu Ihnen, frühestens dann können Sie einfach versuchen, irgendein Projekt durchzusetzen. Es könnte dann klappen. Könnte. Das klingt sehr ineffizient. Das klingt so, als würde es Monate dauern, bevor man überhaupt anfangen kann als Vorgesetzter zu arbeiten. Das ist natürlich bestimmt bei Leuten, die das studiert haben und so anders. Aber habe ich ja nur nicht. Letztendlich ist das die Methode, wie man Leute dazu bekommt, vielleicht mal mitzuziehen. Indem man sich bei ihnen gut bekannt macht und sozusagen guter Freund ist. Plusterst du dich aber auf und erzwingst Verhaltensänderungen, beißt du wahrscheinlich auf Granit. So, kleiner Schwenk, Gemeinde. Gemeindefinanzen. Es gibt in der Gemeinde irgendwelche Regeln, Formalien. Wir halten uns an irgendwelche Gesetze, die noch nicht mal in der Gemeinde eigentlich gelten müssten, sondern die von außen kommen. Die sind nicht nötig, wenn wir nicht wollen, wenn wir was Besseres wissen, aber warum? Warum sollten wir gute Ideen ablehnen? Paulus zum Beispiel schreibt in seinen Briefen manchmal über Geldsammlungen. Und er ist sehr bemüht um komplette Transparenz. Also in Finanzdingen, da will er ganz sicher sein, dass ihm niemand irgendetwas vorwerfen kann. Ich glaube, wir brauchen in der Gemeinde so etwas nicht. Aber wir tun wahrscheinlich gut daran, gute Regeln auch zu übernehmen. Wir brauchen gute Gespräche. Wir brauchen gemeinsames Gebet. Gemeinsames Kochen. Gemeinsames Essen, aber auch gemeinsames Aufräumen. Gemeinsames dreckig und sauber machen. Das ist alles wichtig in einer lebendigen Gemeinde. Und das mit den Finanzen. Ich hatte vor ein paar Wochen das Glück, die Finanzen prüfen zu sollen. Das war so dermaßen viel Arbeit, dass wir, naja, wir haben es versucht. Wir hätten doch einfach sagen können, hey, Rüdiger, netter Kerl, ne? Oder Rotraut. Ja? Also, die machen das schon. Ja? Aber es ist eine gute Idee. Es ist von außen dringend empfohlen. Ja? Wir sind auch ein Verein, da ist es Vorschrift. Und warum denn nicht das Richtige tun? Also haben wir es versucht, kam zu dem Schluss, oh Wunder, überhaupt keine Beanstandung, weit und breit nichts zu finden. Wir haben es wirklich versucht und ging nicht. Alles in Ordnung. Und deswegen haben wir es gemacht. Wie seit Jahren. Na gut. Gucken wir mal in die Apostelgeschichte. Die ersten Gemeinden. Apostelgeschichte 5, Vers 12. Da steht: Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Es geschahen viele Zeichen und Wunder. Da hat man dann seine Autorität sicher, würde ich sagen, nicht? Und dann waren alle gehorsam und haben genau getan, was die Apostel gesagt haben. Die haben gesagt, kommt zur Säulenhalle Salomos. Um 8 Uhr will ich euch hier sehen. Zack, waren sie da. Oder nicht? Ich vermute nicht. Ich vermute nicht. Ich vermute, es war doch irgendwie ein bisschen anders. Da waren die Apostel und die haben sogar diese Zeichen und Wunder gezeigt. Und zusätzlich waren sie, also ich stelle es mir so vor, wahrscheinlich waren das nette ältere Herren. Ja? Wahrscheinlich waren das nette Leute. Ja? Und die haben gesagt, wir wollen unseren Herrn hochleben lassen. Lasst uns zusammenkommen. Ja? Lasst uns zusammen beten. Und dann waren alle gerne da. So wie ich auch auf meine Präsidentin gehört habe, obwohl sie mir überhaupt nichts zu sagen hat. Ja? Warum denn nicht? Ich wollte. Also es gibt halt irgendwelche Regeln und Verfahren in Vereinen und Gemeinden. Und ich hoffe, es gibt Sympathie und Freundschaft. Im Neuen Testament steht einiges über Gemeindeorganisationen, über Älteste, Diakone, Ordnung bei den Versammlungen. Ne? Nicht so ein Chaos da. Ne? Es steht aber auch einiges darüber, dass da kein Klüngel sein soll. Nichts Geheimes hinter den Kulissen soll da laufen. Transparenz soll bestehen. Und in Finanzfragen scheinbar doppelte Sicherheit, wenn man das mal so ausdrücken will. Den ganzen Aufwand, den Paulus da betrieben hat, kann man ja kaum anders deuten. Und alle sind irgendwie gleich und alles läuft fair. Die Essenszuteilung, die Witwenverteilung oder Witwenversorgung. Und alle haben ein gemeinsames Ziel. Nämlich das umzusetzen, was sie meinen, von Gott verstanden zu haben. Wir haben heute die Bibel und versuchen das umzusetzen. In aller Bescheidenheit und Austausch. Im Austausch und mit Geduld. Und das Kennenlernen der Geschwister führt hoffentlich zu Sympathie und Freundschaften. Keine Klickenbildung und keine Ausgrenzung. Ein starkes Netzwerk von Beziehungen stützt die Gemeinde, denke ich. Und das zeigt sich dann auch, wenn Probleme aufkommen. Wenn es uns nämlich allen gerade gut geht, jo, dann kann man gerne jedem die Hand schütteln und lächeln. Aber wie ist es, wenn man eigentlich schwer angeschlagen ist, ja? Wenn man irgendwie Angst hat, wenn man gerade in Kürze operiert wird oder so, ja? Wenn man sich verrechnet hat und mit dem Geld nicht auskommt, was dann? Ja? Zieht man sich dann zurück oder sagt man es den Geschwistern? Am Anfang der Corona-Pandemie hatte ich überhaupt keine finanziellen Probleme. Ich habe seit Jahren keine finanziellen Probleme. Nichts. Ja? Corona ja oder nein, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja? Aber andere schon. Und das habe ich erst Wochen später festgestellt. Schade. Ja? Also wir müssen darüber reden. Ja? Und wenn jemand irgendwo an sich eine Schwellung findet oder so, ja, also geh zu deinem Arzt oder Apotheker oder sag es in der Gemeinde, aber sprich. Ja. Kulturelle Probleme. Ja. Ich verstehe dich einfach nicht. Tut mir leid. So. Also ihr versteht ja, es kann immer wieder irgendetwas sein, was wir besprechen müssen. Was einfach raus muss. Ja. Ich bin sehr froh über solche Anfragen. Manchmal besprechen wir die dann mittwochs in einer großen Runde, statt Bibelstunde. Sehr gut. Ich finde das super. Lasst uns die Gemeinde in sich stärken. Und gebt uns die Möglichkeit, füreinander zu beten. Falsche Bescheidenheit ist nicht gut. Ich habe auch die Idee, also es ist nicht gut für die Gemeinde, wenn die wissen, wie doof ich bin. So. Oder ich will nicht, dass die wissen, wie schwach ich bin oder so. Ja. Aber auf der anderen Seite ist doch Quatsch. Ihr wisst doch genau, dass es nicht so ist. Also sich zu verstellen, ist auf die Dauer schlecht für die Gemeinde. Für den Zusammenhalt. Auch wenn man einsieht, dass man Schwächen und Sünden hat. Vielleicht ist das sogar gut, anderen zu zeigen, wie man am besten damit umgeht. Besser als allein zu grübeln. Gerade dann braucht man Gemeinschaft und Stärkung. Und weil ich mich halt gut fühle hier in der Gemeinde, war ich mir eigentlich auch schon sicher, dass die Gemeindefinanzen in Ordnung sind. Also es würde mich wirklich total wundern, schockieren, ja. Wenn ich mal die Gemeindefinanzen überprüfe und da irgendeine Differenz ist, wirklich. Aber ändert nichts. Irgendjemand muss sie prüfen. Ich glaube, das ist ein gutes Verfahren. Bleiben wir dabei. Na gut. Alles ohne Beanstandung, wie gesagt. Wir müssen dann noch über Hebräer 10, 24 reden. Fernbleiben. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, Vers 25, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, so mehr ihr den Tag herannahen seht. Offenbar kam das schon ganz früh vor. Ja, also schon zu Zeiten, als die biblischen Bücher gesammelt wurden, kam das schon vor. Ja. Dass Leute die Tendenz hatten, eher fernzubleiben. Eher die Gemeinschaft mit den Gemeindegeschwistern eher zu meiden oder so. Oder zumindest nicht besonders wichtig zu finden. Und der Autor des Hebräerbriefes meint, das ist schlecht. Ja. Es lohnt sich, in diese Beziehung in der Gemeinde zu investieren, kommt gefälligst vorbei. Und zwar, damit wir uns gegenseitig anreizen können zu guten Werken. Und Gott zusammen anbeten können. Zuverlässigkeit könnte man da vielleicht sehen, nicht? Also, dass ich weiß, wenn ich hierher komme, da sind liebe Geschwister. Und Hilfsbereitschaft. Wenn ein Problem ist, ich würde gern helfen. Und wenn ich das sage, wird mir schon klar, was ist das für ein hohles Gerede, wo ich so viel zu tun habe und ich häufig sagen muss, nein, ich kann gerade nicht. Und, lass uns drüber reden. Paulus schreibt vom gemeinsamen Aufheben der Hände in 1. Timotheus 2,8, dem gemeinsamen Gebet. Ich bin mir sicher, das ist besser, als über Zoom zusammen zu beten. Aber das machen wir seit langer Zeit und das finde ich auch gut. Wie wir mit neuen Techniken umgehen können, müssen wir uns überlegen. Ja? Ich vermute, das Beste ist, sich zu treffen in einem Raum. Aber besser als nicht zusammen zu beten, finde ich auf jeden Fall, über irgendwie Internet zusammen zu beten. Immerhin. Lasst uns das nutzen. Nochmal kurz einen Schritt zurück, einen Riesenschritt zurück. Was sagt Jesus eigentlich zu den Leuten, die ihm folgen und ihm zuhören und seinen Jüngern? Er hat einen Gegenentwurf zur normalen Gesellschaft. Die ganze Bergpredigt ist davon, ja? Matthäus 5 bis 7. Das ist ein Gegenentwurf zu dem, was man normalerweise so tun täte. Ne? So. Und das kommt auch später natürlich immer nochmal vor, zum Beispiel in Matthäus 18, ja? Da geht es ums Vergeben. Ja? Wie häufig muss ich meinem Bruder vergeben? Immer. Unendlich. Ja? Da gibt es so ein paar Wortspiele, 7x70 Mal und so. Bla. Macht es anders als andere. Ihr sollt euch einander vergeben. Und seid wie die Kinder. Vertraut Gott auf geradezu naive Art und Weise. Ja? Also so sollte die Gemeinde sein. Ein Ort für Geschwister, für Ehrlichkeit, für ehrliche Gespräche. Ein Ort der Ermunterung, Bestärkung, Akzeptanz. Und halt ohne ständig Angst zu haben, der andere will mir was. Und ohne ständig helfen zu müssen, sondern auch einfach mal Hilfe anzunehmen. Das ist ein lustiges kleines Beispiel, aber seit einiger Zeit gibt es Mittwoch am späten Nachmittag vor der Andacht und der Bibelstunde gibt es hier Essen. Und ich habe gefragt, ey, kann ich was mitbringen? Nein, komm einfach. Komm einfach. Ja. Also ich wenn man es negativ sagen will, schmalrotzig. Also ich komme dann nur hin und esse. Aber es ist meine Aufgabe ist es, mich verwöhnen zu lassen und einfach da zu sein. Das ist gar nicht so leicht für so einen Aktionismus-Kerl. Ja? Aber alle brauchen enge Gemeinschaft. Ich muss das lernen. Okay. Also wie damals zu Zeiten des Hebräerbriefes, so ist es auch heute. Wir brauchen Gemeinschaft und sollten sie pflegen. Wir müssen uns treffen. Gut. Was sehr hilfreich ist bei so etwas, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist, wenn man gemeinsame Interessen hat. Ne? Also einer, der Fiat schraubt, findet es total nett, an jemanden zu treffen, der Fiat schraubt. Bei uns haben wir auch ein gemeinsames Fundament. Ja. Ein gemeinsames Fundament, das hilft sehr. Man kann sich hier wirklich fallen lassen und genießen die Gemeinschaft mit anderen Leuten, die auch an Gott glauben und die sich auch haben retten lassen. Beispiel München, ich war vor einiger Zeit kurz dort und da bin ich in diese große Gemeinde gegangen und ich kannte überhaupt niemanden, außer einer. Eine Person da, habe ich irgendwann mal gesehen vor 20 Jahren. Also das ist so eine Gemeinde, die sich irgendwie immer so abwechselnd trifft. Ich war gerade sozusagen in der falschen Hälfte, ich kannte niemanden außer genau einem. Ja. Und der konnte sich entfernen, du warst doch mal in Wewelsburg oder so. Also Das war mal so ein Treffen vor 20 Jahren. Ja. Also, und trotzdem, wir hatten ein gemeinsames Fundament und die haben so schön gesungen. die Tränen liefen mir runter. Wunderbar. Unglaublich. Und, aber ihr kennt das schon von mir, ja? Toll. Gemeinsames Fundament. Und ich muss keinen von denen kennen, um zu wissen, da kann ich hingehen. Okay. Ich habe noch ein bisschen was aufgeschrieben, dass Neid natürlich schlecht ist. Brauche ich nicht nochmal auszuführen. Ja? Also ich hoffe, Neid in der Gemeinde ist schlecht. Wenn wir merken, dass da irgendwie sowas aufkommt, dann wäre es gut, wenn wir darüber reden. Ja. Vielleicht nicht direkt, wenn ihr es nicht hinkriegt, dann halt irgendwie anders. Um drei Ecken, aber lasst es raus. Ja? Ich habe als Beispiel, das könnte ich vielleicht bringen, ja? Okay. Genesis 26, die Verse 14 bis 16. Nur mal zuhören, ne? Da beneideten ihn die Philister. Und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Und Abimelech sagte zu Isaak, zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Ist ja nachvollziehbar. Ja, stellt euch vor, ihr seid in einem Dorf und da draußen ist so ein Trupp von 1000 Mann. Ja, die könnten euch jederzeit irgendwie alles anstecken und so. Die wollen los. Ja. Dieser Isaak, der war übermäßig reich, steht da. Ja. Und schon sein Vater hat erfolgreich an Kriegen teilgenommen, als Kriegspartei, und hat die gewonnen. Ja? Also das hat wirklich viele Leute. Ja? Aber wie schade. Ja? Statt zu Isaak zu gehen und sagen, warum geht's dir bloß so gut? Erzähl uns mal von deinem Gott. Ja? Der scheint ja irgendwie richtig was drauf zu haben, während unsere Götter hier nützen irgendwie scheinbar nichts. Ja? Das wär's doch gewesen. Nee. Angst. Neid. Weggeschickt. Schade. Neid ist eine echte Gefahr. Okay, du bist selbst zuständig. Das, was du aus der Gemeinde rausholen willst, also wenn du was rausholen willst, wahrscheinlich ist es gut, wenn du investierst. Was hält dich fern von den Geschwistern? Beseitige es. Du brauchst sie und sie brauchen dich. Und dann lasst uns diese Gemeinde zusammen bauen. Lasst uns Teil des Leibes Christi sein und für ihn einstehen. Vielleicht so eine Art Fazit. Ich bin jemand, der sich gern so ein bisschen schubsen lässt. So nennt es Ermahnung oder so zu gutem Anhalten. Man kann mich wahrscheinlich recht gut zu irgendetwas so schubsen. Ich finde es okay, wenn ich mal über meinen Schatten springen muss. Gilt das auch für dich? Ja. Ich bin jetzt ein großer Fan von dieser Präsidentin, die es da gewagt hat, mich dazu aufzufordern, gefälligst mit den anderen Leuten zu reden. So. Sie war ja ganz nett dabei. Aber frech war es. Frech war es. Aber nett. Wie ist das hier mit unserer Gemeinde? Stellt euch vor, hier steht jemand, der so ein richtiger Einpeitscher von der Kanzel. Der sagt, ihr müsst auf die Leute zugehen oder so. Oh. Das wirkt doch nicht gut, oder? Das wirkt doch nicht nach außen gut. Ja? Also können wir hier Liebe leben, dann können wir vielleicht auch auf Menschen zugehen. Und sie haben dann vielleicht auch Interesse daran, zuzuhören. Bist du Christ? Weiter so. Siehst du irgendwelche Hinderungsgründe für deine Gemeinschaft mit den Geschwistern? Such danach. Lass uns drüber reden. Nicht immer alles läuft so, wie es soll. Nicht jeder riecht so, wie man selber riechen will. Nicht jeder isst das, was man selber essen will. Nicht jeder, was weiß ich, mag es so warm wie ich. Nicht jeder mag es so kalt wie ich. So, versteht ihr? Ja. Lass uns dran arbeiten. Und bist du noch nicht Christ, hilf uns bitte, besser zu werden. Ja? Gib uns Rückmeldungen, wie wir eigentlich wirken. Lass dich ein auf die Gemeinschaft und ja, bitte, bitte schau auf Christus, denn ohne ihn ist sowieso alles andere sinnlos. Amen.